Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Sie ist unterwegs, um Menschen Orientierung für das Leben zu geben. Ich begrüße Magdalene Furch aus Bad Nauheim.
Hallo. Willkommen.
Frau Furch, Sie haben als Fachärztin für Psychotherapie gearbeitet, kennen sich also bestens aus mit den Schwierigkeiten der Menschen, sich in der heutigen modernen Welt zurechtzufinden. Wo liegen Ihrer Meinung nach so die größten Probleme, dass Menschen so am Leben verzweifeln oder irgendwelche gestörten Verhaltensweisen entwickeln?
Die liegen darin, dass junge Menschen heute nicht mehr aufs Leben vorbereitet werden durch Erziehung. Viele Menschen haben die wahnwitzige Idee, dass das ganz von alleine läuft.
Ist es Ihnen deshalb auch wichtig, in Ihren Vorträgen gezielt Eltern anzusprechen?
Ja.
Was tut man denn jetzt? Das Kind kommt auf die Welt, man freut sich, man möchte es gut erziehen, ihm eine gute Hilfestellung geben. Was kann man tun, um das Kind wirklich auf dieses Leben vorzubereiten?
Das Erste ist, dass man selber Erziehungsziele hat, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich habe mal in Schulen gefragt, was die für Erziehungsziele haben und was für ein Menschenbild. Da haben sich Abgründe aufgetan. Seit der Zeit wundert mich auch nicht mehr, dass in den Schulen auch nicht mehr erzogen wird.
Wie waren die Abgründe?
Ich wurde ausgelacht wegen dieser Fragen oder verständnisloses Kopfschütteln. Einmal kriegte ich den Hinweis, dann soll ich doch lieber in konfessionelle Schulen gehen, die hätten noch sowas.
Also war das so ein bisschen jetzt auf Ihr Alter zurückzuführen, dass man gedacht hat, Sie hätten da eine veraltete Vorgehensweise?
Auf mein Alter nicht so sehr, sondern ich glaube Erziehung überhaupt oder dass man sich Gedanken über Erziehungsziele macht, wurde als längst überholt angesehen.
Das würde also so ein bisschen die These begründen, dass die Eltern heute lieber Freund der Kinder sein wollen als Erzieher.
Das macht mich immer entsetzlich wütend. Freunde kann man an jeden, allen Ecken finden. Aber Vater und Mutter hat man nur einmal im Leben. Das gipfelte sie ja sogar darin, dass die Eltern mit Vornamen angeredet werden wollten. Ich finde das sowas von schlimm. Damit nimmt man den Kindern das Wichtigste, was sie im Leben haben. Vater und Mutter.
Welche Tipps geben Sie denn jetzt speziell Eltern? Man wird ja selten auf diese Aufgabe der Elternschaft vorbereitet. Man geht vielleicht im Höchstfall in ein Seminar vor, bevor man Eltern wird, aber sonst, die meisten, die rutschen ja dann einfach so rein in die Elternschaft.
Also ich mache auch oft Elternabende in Kindergärten und da erlebe ich immer wieder, wie verunsichert die Eltern sind. Da sind nur mehr Mütter als Väter, aber beide. Und deswegen sage ich denen immer 10-mal an so einem Abend, lassen Sie sich eins sagen, Sie und Ihre Liebe sind das Wichtigste für Ihr Kind. Und dann sagen die, ja, aber ich kann doch keine Fremdsprache und ich kann dies und jenes nicht. Ich habe gesagt, wissen Sie, wenn Sie mit Ihrem Kind Türmchen bauen, wenn Sie mit Ihrem Kind Bücher lesen und es dabei im Arm halten, dann wird es später Fremdsprachen wie von alleine lernen.
Wo liegen denn jetzt speziell die Fehler? Wir haben ja gerade schon angesprochen, dass man mehr Freund sein möchte der Kinder und nicht so sehr der Erzieher.
Also zum Beispiel ist ein ganz gravierender Fehler, dass man sagt, man muss dem Kind seinen Willen lassen. Ein kleines Kind, etwa von 3 Jahren, hat überhaupt noch keinen Willen. Das hat Willkürimpulse, das ist aber was völlig anderes. Das kann ja noch nicht Zielvorstellungen entwickeln, das kann Folgen noch nicht abschätzen und all das, diese Fähigkeiten gehören zu einem ausgereiften Willen. Also wird es seinen Willkürimpulsen ausgeliefert und was das fürs spätere Leben heißt, kann man sich leicht fantasieren.
Nun kann es ja passieren, dass man es auch zu genau nimmt und dann Druck auf das Kind ausübt. Wo liegen denn da so die Grenzen?
Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man irgendetwas im Leben überhaupt lernt, ohne Druck auszuüben. Ja, es ist natürlich eine Frage des Grades des Druckes. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man irgendetwas, was einem unangenehm ist, lernt, ohne Zwang auszuüben. Und alle, die immer von zwangfreier Erziehung gesprochen haben, haben sich selber ad absurdum gefühlt, denn wir haben in Deutschland Schulzwang. Und wenn wir den nicht hätten, wäre an keinem Tag die Klasse einigermaßen vollständig vorhanden.
Nehmen wir es doch jetzt mal ganz genau. Also ich stelle mir jetzt so vor, oder ich denke so an meine Mutterschaft früher, diese Einkaufssituation. Das Kind möchte irgendwas haben, wirft sich auf den Boden, schreit. Wie soll man sich da verhalten?
Da weiß ich schon ein wunderbares Rezept im Voraus. Das habe ich nämlich selber beobachtet bei uns in der Gemeinde. Ein Kind wollte etwas haben am Büchertisch und nörgelte. Und dann sagte die Mutter, du, ist nicht Weihnachten, ist nicht Geburtstag. Ich muss dazu sagen, es sind keine Leute, die überreichlich Geld haben. Die können das immer noch besser, weil sie sich dann irgendwelche Maßnahmen überlegen müssen. Aber wir schreiben das zu Hause auf den Wunschzettel. Und das Kind war zufrieden. Also dieses Einführen eines Wunschzettels, so wie ich das auch noch aus meiner Kindheit kenne, wo der Wunsch gut aufgehoben ist, wo das Kind aber weiß, der wird nicht sofort erfüllt. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Da kommt so eine kleine andere von der Seite und sagt, muss noch ein bisschen quengeln, dann kriegst du, was du willst. Ich wurde fast an die Schlange im Paradies erinnert. Ja, und dieses zweite Kind war so eins, was sich häufiger hinschmiss und später noch ganz viel Schwierigkeiten gemacht hat ihren Eltern, weil sie nicht erzogen wurde. Einmal, als so eine Szene war, sagte meine damals 13-jährige Enkelin allen Ernstes zu mir, Oma, da kannst du mal sehen, wie arm ein Kind dran ist, wenn es keine Erziehung hat. Ich habe dann gesagt, ich erinnere dich demnächst, wenn du wieder Erziehung genießt und die sehr furchtbar findest an deinen klugen Satz.
Wir haben uns gerade schon über die Erziehung der Kinder unterhalten, wie das schon anfängt im Kleinkindalter, wie man auf das Kind einwirken kann. Jetzt ist das Kind älter. Es geht in die Schule, es ist nicht mehr so viel zu Hause in der Obhut der Eltern. Wie geht man denn mit dieser Situation um? Wie kann man jetzt das Kind so zum Beispiel auf schwierige Situationen in der Schule vorbereiten?
Natürlich sollte es schon zu Hause im Umgang mit den Eltern gelernt haben, auch mit Konflikten umzugehen und sich einigermaßen angemessen zu vertreten, aber auch auf andere Rücksicht zu nehmen. Das heißt, die Mutter muss dem Kind auch mal sagen, du, jetzt möchte ich gerne das Kapitel in meinem Buch zu Ende lesen, aber wenn es schon die Uhr kann in 10 Minuten oder sonst zeigt man es ihm an der Uhr, ja, dann habe ich für dich Zeit. Solche Eigenschaften müssen Kinder schon mit in die Schule bringen, sonst sind sie da arm dran. Ich habe neulich in der Zeitschrift gelesen, dass ein bekannter Pädagoge, der dort auch Eltern berät, schrieb, Kinder müssen auch in der Schule lernen, Ungerechtigkeiten auszuhalten. Wenn die Mütter sofort in die Schule rennen und für ihre Kinder kämpfen, sind sie schlecht aufs Leben vorbereitet, denn das Leben ist ungerecht. Aber Eltern stehen natürlich daneben und schauen, ob das eine einmalige Sache ist oder ob das Kind, was heute ja leider vorkommt, gemobbt wird. Dann ist es richtig, wenn man in die Schule geht. Aber man sollte nicht jede Schwierigkeit von ihm fernhalten.
Jetzt halten Sie ja Vorträge zum Thema Sucht und Ihre These lautet, oft wird aus einer Sehnsucht eine Sucht.
Ich glaube nicht nur oft, ich glaube sogar immer. Ich glaube, dass irregeleitete Sehnsüchte hinter der handfesten Sucht stecken, aber vielleicht auch Sehnsüchte, die durch Erziehung keine Reife erfahren haben. Ja, wenn Kinder gelernt haben, ich kriege immer alles und auch genau sofort, dann können sie keinerlei Frustration aushalten. Und dann ist der Weg zu irgendeinem Mittel, der einem gute Gefühle vorgaukelt, nicht sehr weit.
Was kann man denn jetzt als Eltern tun, wenn man merkt, man hatte da vielleicht Defizite bei der Erziehung und das Kind rutscht so in eine Sucht rein? Also es muss ja jetzt nicht unbedingt eine Drogensucht sein, es kann ja schon bei Computersucht anfangen.
Ja, Computersucht ist, glaube ich, nicht viel einfacher zu handhaben als Drogensucht. Ich habe damit nicht so sehr viel Erfahrung. Als ich aufhörte mit meiner Arbeit, hatten wir so die ersten Fernsehsüchtigen nach diesen Schundserien Süchtigen mit richtigen Entzugserscheinungen. Nicht? Also ich denke, man muss mit dem Kind reden. Man muss das Kind aufmerksam machen, dass man, was man beobachtet hat, ihm die Veränderung aufzeigen und vielleicht auch nach Problemen fragen, die dahinter stecken können. Und dann erstmal wieder abwarten. Wenn sich dann nichts bessert, dann ist höchste Zeit, eine Beratungsstelle aufzusuchen, wo professionell Rat gegeben wird.
Nun sind ja die Süchte sehr unterschiedlich. Es gibt Süchte, die den Körper zerstören, Alkohol, Gifte, Drogen, Tabletten. Jetzt gibt es ja auch Süchte, die so im Geheimen passieren. Man sieht es demjenigen nicht an, da wird es natürlich für Eltern besonders schwierig.
Internetsucht oder sowas. Ja, wobei die auf Dauer gesehen auch den Körper zerstören. Denn wenn Sie alleine daran denken, wenn jemand 8 Stunden am Tag vorm Computer sitzt, der kriegt gar keine frische Luft mehr. Der nimmt eine schlechte Körperhaltung ein. Außerdem kennen wir ja alle die vielen Erkrankungen, wo Körper und Seele letztlich beteiligt sind, psychosomatische Erkrankungen. Also eine Sucht, die nur eins bewirkt, gibt's, glaube ich, gar nicht.
Was geben Sie denn jetzt für Tipps, um geistig fit und froh zu werden?
Für Kinder, also für uns
überhaupt,
alle.
Überhaupt, ja.
Für uns alle. Also einmal, wie ich schon gesagt habe, dass wir Zielvorstellungen für unser Leben, für den Tag im Kleinen haben. Die dürfen nicht zu genau sein, denn 100% das, was man sich vorstellt, bekommt man ja nicht. Aber sie sollten schon klar umrissen sein. Dann denke ich, muss eine Ausgewogenheit sein zwischen geistiger Tätigkeit, also lesen oder Spiele machen, mit anderen sprechen, und körperlicher Tätigkeit, wandern oder auch Herausforderungen. Also ich habe mit meinen ganzen Enkelkindern die höchsten Bäume erklettert, kann ich heute noch, bin ich fit geblieben. Ja, Spiele machen, draußen. Das finde ich ungeheuer wichtig. Und vor allen Dingen mit anderen zusammen. Auch Anregung kommt innerhalb der Familie oder später suchen Kinder ja mehr die Gruppe von Gleichaltrigen. Und da ist es auch noch so eine Frage. Man kann ja viele Dinge tun, um ein bisschen die Neigungen der Kinder auch zu lenken. Man kann andere Kinder einladen. Ich habe zum Beispiel jetzt bei meinem Enkel so ein bisschen Sorge, dass der nicht in den allerbesten Gesellschaften im Moment ist. Und da er ewig Geldnot hat, lade ich ihn dann ein, bei mir im Garten zu helfen. Und dann lade ich einen Freund mit ein, von dem ich glaube, dass er ihm gut tut. Und ich habe schon ein bisschen Erfolg gehabt.
Sie sind ja jetzt auch gläubige Christin, lassen Ihren Glauben auch immer wieder in den Referaten erscheinen. Warum ist der christliche Glaube Ihnen auch in Bezug jetzt so auf diese Seelsorge so wichtig?
Mir ist der christliche Glaube überhaupt wichtig, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie auf welchem Fundament ich sonst in dieser Welt stehen würde. Ich glaube, ich würde genauso hin und her taumeln wie heute unsere Spaßgesellschaft. Das Schlimme ist nur, dass die das nicht wissen. Ich habe neulich mal gehört, dass jemand sagte, es ist nicht nur so, dass die Leute Gott nicht mehr haben wollen, die haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Also es ist ja noch viel schlimmer, nicht? Also schon für mein eigenes Leben, weil ich mir es gar nicht anders vorstellen kann. Und wenn ich was schön finde, wenn mir ein Kuchen gut schmeckt, sage ich meiner Freundin das Rezept. Und wenn ich so gut lebe, möchte ich anderen das ganz genauso vermitteln.
Konnten Sie das auch so in Ihren Beruf einfließen lassen?
Also das ist ein bisschen schwierig. Natürlich wussten meine Patienten, wes Geistes Kind ich bin, aber bezahlt wurde ich von der Krankenkasse für eine ordentliche Therapie. Aber eine gute Therapie hat immer beinhaltet, dass die Patienten mich gefragt haben. Und gesagt, Mensch, wozu brauchen Sie eigentlich sowas? Und dann darf ich antworten. Aber von mir aus, ich hätte auch keine anderen Ratschläge gegeben. Also das ist ja nicht das Wesen der Psychotherapie, dass man anderen seine Lebenserfahrung aufstülpt. Bestenfalls über Schleichwege, dass man die entsprechenden Fragen stellt.
Aber Sie würden auch immer sagen, dass auch eine gute Therapie erstmal erforderlich ist, wenn sehr schwere seelische Nöte da sind.
Ja, und da sollte keiner sich schämen. Ja, manche sagen dann, ja, aber dann zeige ich ja, was ich alles nicht kann. Das ist richtig, aber man zeigt auch, dass man die Verantwortung übernommen hat, was ändern zu wollen. Und das ist doch großartig.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.